Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recode Law Podcasts. Mein Name ist Thorsten Hoffmann, ich bin Rechtsanwalt und seit einem halben Jahr Mitglied bei Recode im Podcast Department. Ich bin heute aber nicht alleine, sondern habe mir heute Verstärkung in Form eines tollen Mithosts besorgt, nämlich den Johannes. Hi Johannes.
Moin Thorsten. Genau, ich stelle mich auch einmal kurz vor. Mein Name ist Johannes Gohr. Ich bin genauso wie Thorsten seit einem halben Jahr im Content Department und genau, ich bin am Beginn meines Referendariats, das heißt noch nicht ganz so weit wie Thorsten. Wir beide blicken aber auf das heutige Thema aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Ich, dem noch die Klausuren des zweiten Staatsexamens bevorstehen. Thorsten, der die gerade hinter sich hat. Wir beide aber haben demnach schon einige Klausurerfahrungen sammeln dürfen. Es geht nämlich heute um KI in der Klausurbewertung. Und dazu haben wir zwei ganz tolle Gäste noch mit uns hier vom Forschungsprojekt DeepWrite, die sich gerne einmal kurz selbst vorstellen dürfen.
Hey zusammen, danke für die Einladung erstmal. Ich bin Alexandra Müller und ich studiere in Passau im siebten Semester Jura. Und genau, ich bin studentische Hilfskraft beim Forschungsprojekt DeepWrite.
Ja, danke auch von mir für die Einladung. Auch ich habe im schönen Passau studiert, promoviere gerade, habe also auch das erste Staatsexamen und auch schon ein paar Korrekturen hinter mir. Und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt DeepWrite im Bereich Jura. Und wir übernehmen da auch so ein bisschen die Projektleitung.
Ja, cool. Dann gehen wir doch gleich direkt rein und stellen mal die Frage, was ist DeepWrite eigentlich?
DeepWrite ist ein Forschungsprojekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, ist auf den Erwerb und die Förderung der Schreib- und Argumentationskompetenzen gerichtet und das machen wir mit künstlicher Intelligenz. Und der Fokus des Projekts liegt erstmals auf den Fachbereichen Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften. Es soll aber auch später auf andere Studiengänge und Disziplinen ausgeweitet werden. Und dazu haben wir verschiedene Anwendungen, Tools entworfen. Und Projektstart war am 1. Dezember 2021, also circa ein Jahr, bevor das mit ChatGPT losging. Dazu wird Alex aber später auch nochmal was sagen. Und das Projektende ist am 30. November diesen Jahres. Und die Fördersumme waren knapp 2 Millionen Euro. Also nicht ganz unerheblich.
Ja, auf jeden Fall nicht ganz unerheblich. Cool.
Ja, dann sagt aber doch vielleicht mal, wie ihr denn dazu gekommen seid, überhaupt euch bei DeepWrite zu beteiligen, wie ihr vielleicht auch von dem Projekt das erste Mal erfahren habt.
Also 2023 im April habe ich ein Projekt angefangen, habe vorher in der Kanzlei gearbeitet, habe mich damals bei Professor Kramer beworben, der hatte eine Stelle offen und hatte da ausgeschrieben, ganz offen für Institutstätigkeit, sowie im Eisenbahnrecht, sowie für KI. Das wusste man so halb, würde ich mal sagen. Und dann war am Ende die Frage, was möchte man gerne machen? Ich war für alles zu begeistern und habe dann auch gesagt, mich würde das KI-Thema durchaus interessieren und es wurde, glaube ich, gelost. Also bin ich auch ein bisschen zufällig da reingekommen, aber mir gefällt es richtig gut.
Ich bin seit Sommer 22 dabei, also das heißt, ich habe bald sozusagen Dreijähriges. Und bei mir war das, wie ich da hingekommen bin, so ein bisschen über Umwege. Ich habe vor DeepWrite und auch vor meinem Studium in Passau was ganz anderes studiert. Also ich habe einen Bachelor in Designmanagement gemacht gehabt in Berlin. Das heißt, ich bin so die klassische Quereinsteigerin. Und zu dem Zeitpunkt, also damals und auch noch ein bisschen am Anfang von meinem Jurastudium, habe ich im Consulting-Kontext vor allem gearbeitet mit Chatbots. Damals gab es, oder was heißt damals, aber zu der Zeit waren Sprachmodelle, so wie jetzt ChatGPT, noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm von allen. Und genau deswegen habe ich eigentlich persönlich so einen, ja, ich würde mal sagen, interdisziplinären Hintergrund, weswegen ich dann auch an dem Forschungsprojekt, also bei DeepWrite, dachte, okay, das interessiert mich irgendwie mega, weil ja, wir eben halt Jura und Wirtschaftswissenschaft und Data Science und eben Didaktik und sowas vereinen. Und in der Arbeitsweise dachte ich dann, okay, das könnte interessant sein und habe mich dann auch einfach ganz klassisch auf eine Ausschreibung beworben an der Uni und genau, bin da dann jetzt im Bereich Didaktik, studentische Hilfskraft. Das heißt, wir machen da bei uns im Bereich so vor allem das Forschungsdesign und haben die verschiedenen Studienphasen entwickelt. Also das heißt auch Daten erhoben und ausgewertet und das halt alles so auf Basis erziehungswissenschaftlicher Konzepte und eben so mit didaktischen Grundlagen gefüttert. Und ja, das ist eigentlich gerade auch deswegen spannend, weil wir auch wissen, vor allem bei Jura und zum Beispiel bei Wirtschaftswissenschaften auch, dass eben auf einen Lehrenden oder einen Professor oder Professorin ja sehr viele Studierende kommen. Das heißt, so dieser Schlüssel, also dieses Verhältnis von der Interaktion ist so, dass eigentlich ja viel zu wenig Leute also mit Lehrpersonen überhaupt interagieren können und man eben ja so mit didaktischem Hintergrundwissen weiß, dass Feedback halt eigentlich ja super wichtig ist und lernförderlich. Und das aber ja eben aus Ressourcengründen nicht umgesetzt werden kann, weswegen das eigentlich ja ein Riesenhebel ist, wenn man genau daran ansetzt. Und das ist eigentlich ja, wo DeepRide auch ansetzt. Und genau so bin ich dahin gekommen.
Klasse. Ja, das glaube ich, dass das sehr, sehr hilfreich ist, jemanden dann insoweit extern oder interdisziplinär dazu haben mit noch einem anderen Horizont, der das unglaublich bereichert. Vielleicht könnt ihr an der Stelle dann auch einmal direkt sagen, was genau ihr bei DeepRide macht. Also ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, dass du, Alexandra, da eher so im Didaktik-Department auch mitunter bist. Genau, vielleicht müsst ihr dazu einmal kurz erklären, wie DeepRide überhaupt strukturiert und organisiert ist. Ja, und dann, was ihr konkret da macht.
Ja, genau. Also wie ich gerade schon gesagt habe, wir sind ja praktisch interdisziplinär und das ist jetzt auch nicht nur ein Buzzword, sondern wir haben eben einmal die Rechtswissenschaft beziehungsweise Rechtsdidaktik, also mit dem Professor Kramer, was Simon eben erzählt hat. Dann haben wir die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät mit dabei, also da haben wir Professor Lambsdorff an der Uni Passau und eben auch Data Science mit Professor Granitzer. Und da, wo ich jetzt sozusagen angesiedelt bin, ist das DLAB, das ist die Abkürzung für didaktische Innovationslabore. Noch mit dabei auch ist das ZIM bei uns an der Uni, das ist die Abkürzung für Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement. Das heißt, das ist praktisch unsere IT-Abteilung der Uni. Und genau, was man ja auch nicht vergessen darf und was bei uns eben auch angesiedelt ist, ist das UX-Team, beziehungsweise die Person, die halt eben für die User Experience verantwortlich ist. Genau, und was auch ganz cool ist, ist, dass wir sehr interkulturell sind. Also wir sind, glaube ich, mittlerweile 6 verschiedene Nationen vereint. Also jetzt in Passau ist logischerweise Deutschland und Österreich natürlich vertreten. Und wir haben auch Menschen aus dem Iran, aus Bangladesch, aus Südkorea und aus Serbien. Genau, und das ist so organisiert, dass wir uns alle 3 Wochen zu einem Durfix treffen aus den verschiedenen Teams. Und dann halt jeder einzeln in seinem Bereich eigentlich ja vor sich hin arbeitet und man dann halt eben wieder zusammenkommt und genau das eigentlich so sehr dynamisch strukturiert ist, wie man es eigentlich auch von anderen Arbeitsweisen oder Projekten kennt. Also jetzt auch unabhängig von der Institution Uni, würde ich sagen. Also wie man das so sich vorstellt.
Ja, cool. Also es hat ja schon fast richtige Startup-Vibes, vor allem hier mit diesen ganzen verschiedenen Departments. Sehr, sehr umfangreich. Dann vielleicht mal direkt zu der Frage, was ist bei DeepRide eigentlich aktuell schon machbar und möglich? Also wo steht ihr aktuell und genau, was sind eure Daily Tasks?
Also so ein bisschen kommt das ja alles aus dem Projektantrag, an den wir uns ja doch halten müssen. Genau, das Ziel ist da so ein bisschen gewesen, dass wir eben ein Tool haben oder mehrere Tools, die eben in den Bereichen eingesetzt werden können, um die Schreib- und Argumentationskompetenzen der Studierenden zu verbessern, am besten auch, dass sie es selbst machen können, also synchron und asynchron. Das Ziel haben wir mittlerweile eigentlich auch schon ganz gut erreicht. Es gibt natürlich immer offene Forschungsfragen und eine Anschlussförderung wird auch gesucht. Und Alex kann ein bisschen erzählen dazu, was wir gerade so machen.
Also unser Hauptziel ist auf jeden Fall, die Schreib- und Argumentationskompetenzen von Studierenden zu verbessern. Genau, wie machen wir das? Eben indem wir das individuelle Feedback zu studentischen Lösungen im Übungskontext bieten, durch eben zum Beispiel unser Hörsaal-Tool ClassX, was wir genutzt haben, wo wir dann eine Schnittstelle integriert haben für, also an verschiedene KI-Modelle oder Sprachmodelle. Und genau, ich glaube, so ein bisschen, um das Ganze einordnen zu können und zu verstehen, ist so ein bisschen die Historie auch ganz spannend, weil das Projekt ja so ein Jahr ungefähr vor ChatGPT und vor diesem ganzen Hype gestartet hat. Das heißt, so unsere initialen Überlegungen, beziehungsweise bevor ich auch überhaupt in das Projekt reingerutscht bin, ja, war halt, okay, entwickelt man eigentlich ein eigenes Sprachmodell. Und das ist natürlich erforderlich, dass man Daten hat. Und deswegen hat es am Anfang so gestartet, dass eigentlich primär so die Aufgaben waren, dass wir für das Training von der KI, beziehungsweise dem Sprachmodell, was es galt zu entwickeln, Fälle annotieren wollten beziehungsweise annotiert haben. Das heißt, wir haben so Gutachten genommen von Studierenden, also einfach Klausurtexte und Falllösungen, die dann eben annotiert worden sind. Ich glaube, so zum Hintergrundwissen, annotieren im ja, technischen Sinne bedeutet eben, dass man Datensätze mit Metadaten anreichert. wenn wir das jetzt erklären an so einem ja, juristischen Beispiel, also so wie wir das dann praktisch gemacht haben, kann man sich das so vorstellen, wenn wir den Gutachtenstil haben, also alle, die Jura studieren, werden ihn kennen, vor allem im ersten Examen, dann haben wir ja verschiedene Argumentationsebenen. Also das heißt, wir haben einen Obersatz, wir haben dann die Definition, also das heißt die Voraussetzungen, dann prüfen wir die in der Subsumption, ob halt eben diese Tatbestandsvoraussetzung vorliegt im konkreten Fall, und dann haben wir das Ergebnis. Und beim Annotieren ist es dann so, dass man praktisch jede Argumentationsebene sozusagen bezeichnet. Das heißt, wenn ich den Obersatz habe, dann schreibe ich danach hin, okay, das ist der Obersatz. Also man kann sich das dann so vorstellen, wenn wir ein Word-Dokument praktisch haben, wenn wir da Text hochstellen, dass wir dann immer hinter dem jeweiligen Absatz oder der Passage dann Obersatz stehen haben oder Definition und so weiter und so fort. Was natürlich, wenn man sich das jetzt so überlegt, mega aufwendig ist und das alles händisch gemacht worden ist und man dazu natürlich auch sagen muss, dass Lösungen von Gutachten, die man hat, nicht immer perfekt im Gutachtenstil runtergeschrieben sind, weil irgendwie nochmal was ausgelassen wird oder nach oben verwiesen wird, also aus welchen Gründen auch immer. Deswegen mussten natürlich vorhandene Gutachten, die wir schon hatten, irgendwie angereichert werden mit Informationen und auch optimiert werden, was wiederum auch natürlich alles super aufwendig gemacht hat. Dann 2022, wenn wir uns zurückerinnern, kam ja auf einmal dieser große Wow-Effekt, als OpenAI sein GPT 3.0, glaube ich, war das, veröffentlicht hat. Und genau, dann im Projekt auch eben die Überlegung aufkam, ja, könnte man nicht vielleicht ein bestehendes Modell einfach nutzen? Und als dann diese API-Anbindung veröffentlicht worden ist und man da eben drauf zugreifen konnte und es auch datenschutztechnisch abgesichert war, war das dann eigentlich klar, dass ja, dass wir eben kein eigenes Sprachmodell mehr entwickeln können oder werden. Und daraus ist dann auch so die erste Studienphase entstanden. Das war dann zuerst auch mit den Wirtschaftswissenschaften zusammen, also es war in der Disziplin Makroökonomik, wo wir dann zuallererst ja, untersucht haben, wie zuverlässig eigentlich so die Bewertungen oder diese Feedbacks von der KI sind und genau wie konsistent einfach so die Antwort-Feedbacks mit der, das war damals GPT 4.0 Anbindung oder Einbindung ist. Und daraufhin dann eben noch weitere Studien, also dass wir dann untersucht haben, okay, was für Effekte ergeben sich daraus für Lernende und wie ist die Wirksamkeit von diesem Feedback. Also jetzt auch ich aus meiner Studiebrille frage mich dann ja auch so, okay, ist es überhaupt ein Mehrwert oder so, welche Relevanz hat für mich eigentlich Feedback für mein eigenes Lernen? Gerade jetzt im Jurastudium, wo man ja eher weniger so zeitnahes Feedback hat und auch ausführliches Feedback, teilweise mangelt es eventuell. Also ich glaube, ihr alle kennt es ja wahrscheinlich. Genau, aber das ist so im Grunde genommen, wie wir jetzt dahin gekommen sind, dass wir verschiedene Open-Source-Modelle haben beziehungsweise testen, die wir eingebunden haben in diesem Hörsaal-Tool ClassX und da jetzt unter anderem zum Beispiel irgendwie Llama oder Gemma oder Quen getestet haben und genau, das jetzt viel über Prompting und halt eben so Feintuning läuft in verschiedensten Ausgestaltungen. Und das alles basierend eben auf diesen Prompts, sag ich mal, die wir ja für den wirtschaftswissenschaftlichen Kontext am Anfang entwickelt haben. Und ich glaube, für ja den juristischen Bereich kann Simon, glaube ich, nochmal da ein bisschen tiefer einsteigen. Und ja, vielleicht kannst du da ein bisschen weiter erklären.
Also wir haben dann diesen Grundprompt quasi genommen, der da entwickelt wurde in dieser Wie-Studie und haben den quasi weiterentwickelt für den juristischen Bereich, haben ein bisschen geschaut, was passt vielleicht nicht so von dem einen Teilbereich für den anderen und haben uns dazu ein bisschen Gedanken gemacht, haben dann ziemlich schnell gemerkt, ja, also das mit KI und Jura, das harmoniert noch nicht so ganz, wie wir uns das vorstellen. Da muss die Musterlösung rein, sonst wird da viel zu viel halluziniert. So vermeiden wir eben auch Halluzinationen. Dann haben wir das auch schon relativ zügig ausprobiert mit verschiedenen Kooperationspartnern. Der erste war da Dr. Zwickel von der FAU Erlangen-Nürnberg, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Genau, der hat einen Kurs direkt zum Gutachtenstil für die ersten Semester. Das hat sich dann natürlich super angeboten, mit dem zusammenzuarbeiten. Das sind super kleine Fälle. Da geht es einfach nur darum, einmal diesen Vierschritt quasi durchzuexerzieren. Genau, und da war der KI-Einsatz dann auch nicht so weit entfernt. Dann haben wir uns ein bisschen weiter gewagt mit der Hochschule für den öffentlichen Dienst, arbeiten da ganz eng mit Herrn Britsche zusammen. Und da gab es so eine Teamklausur, die Studierende geschrieben haben. Und da gab es dann KI-Feedback als Joker. Also die konnten quasi die Klausur schreiben, konnten sich dann KI-Feedback holen und konnten dann nochmal nacharbeiten an den Stellen, wo die KI gesagt hat, ja, okay, das ist vielleicht nicht ganz so präzise. Und jetzt gerade planen wir noch eine Kooperation mit der Uni Würzburg im Rahmen der Sonderförderung KI meets VHB. Und da schauen wir dann mal, was für Fälle auf uns zukommen. Irgendwas aus dem Verwaltungsprozessrecht.
Okay, also offensichtlich ist ja auch ein bisschen Prüfungskontext schon gegeben. Es ist aber im Prinzip schon eher einfach wirklich eine als Lernhilfe gedacht, nehme ich mal stark an. Vielleicht dann eher mal zu der Frage, wie geht ihr bei der Entwicklung vor? Also im Prinzip habt ihr schon vorweggenommen, ihr promptet hauptsächlich. Wie genau ist so ein Prompt aufgebaut? Und genau, wenn ich jetzt ChatGPT nutze beispielsweise, ja, wie muss ich mir das genau vorstellen? Geht ihr da genauso vor wie wir als Laien oder gibt es da irgendwelche Spezialitäten, auf die ihr besonders achten müsst?
Ja, da kann ich auch gerne mal ein bisschen was zu erzählen. Also bei uns ist so, dass wir bisher noch für jede Klausur, ist quasi gibt es einen Maßanzug, sage ich mal. Der Prompt wird aus diesem Grundprompt immer angepasst auf die jeweilige Klausuren. Da sind ganz detaillierte Anweisungen drin zur Vorgehensweise beim Feedback. Da sage ich gleich auch noch ein bisschen ausführlicher was dazu. Die sind natürlich didaktisch aufbereitet, die Prompts. Um sich das mal vielleicht vorzustellen, kommt natürlich immer dann auf die Musterlösung drauf an, aber hat so ein Prompt dann durchaus auch mal 2-3 Seiten.
Crazy.
Als wir das, weiß gar nicht, aus der Learning Aid damals, war das, glaube ich, zuerst erzählt haben, da waren alle auch völlig entsetzt. Normalerweise kennt man das so, schreibe mir ein Gedicht und dann ist es so ein Einzeiler.
Yeah.
Die Prompts sind also durchaus umfangreich und mittlerweile machen wir es teilweise auch so, je nachdem, wie viel Platz wir auch haben. Es gab zwischendrin ja auch mal Begrenzungen, was die Promptlänge angeht bei den Modellen. Arbeiten wir mit dem Few-Shot-Prompting, also haben dann auch quasi Beispiele schon im Prompt drin, wie so eine Bewertung oder so ein Feedback zum Beispiel idealerweise aussieht oder wie auch ein schlechtes Feedback aussieht, um einfach der KI da nochmal ein bisschen mehr an die Hand zu geben und präziseres Feedback zu erlangen. Genau, wie ist so ein Prompt dann aufgebaut? Also Einleitung ist immer so ein Kontextgeber. Du bist Uniprofessorin und unterrichtest im Verwaltungsprozessrecht zum Beispiel jetzt dann wahrscheinlich für die Uni Würzburg, um einfach so ein bisschen auch quasi Leitplanken zu stecken. Dann ist die Musterlösung drin. Dann sind allgemeine didaktische Hinweise zum Feedback drin, zum Beispiel Feedback ist ehrlich und motivierend. Dann ist Schritt 1 sind die Anweisungen für die Vorgehensweise beim inhaltlichen Feedback. Da steht auch zum Beispiel was drin zu Normzitaten, auch ein durchaus großes Problem, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Und dann in Schritt 2 die Anweisung für den stilistischen Teil. Da steht dann auch was zum Gutachtenstil drin. Und gegebenenfalls, je nach Wunsch, gibt es dann in Schritt 3 für die Anweisung zur Vorgehensweise bei der Erstellung der Bewertung. Und hinten dran gibt es immer noch so allgemeine Hinweise zu Fehlantworten. Zum Beispiel, wenn irgendwie mal nur AA, BB oder sowas eingibt oder es war zum Beispiel ein Problem, dass die Frage einfach wiederholt wurde und dann gab es immer volle Punktzahl. Sowas steht dann da noch drin. Genau. Und manchmal werden die Klausuren, insbesondere wenn die länger sind, auch aufgeteilt. Und dann findet man diesen Prompt quasi in diesem Class-Act-Spielen für jeden Sinnabschnitt gibt es dann diesen Prompt. Und dann gibt es meistens auch noch eine Endbewertung. Also muss nicht eine Bewertung im Sinne sein, ein Endfeedback, wo dann nochmal das bisher generierte Feedback verglichen wird und die positiven und negativen Aspekte herausgearbeitet werden, damit man so ein bisschen die Gesamtkohärenz des Falles quasi nicht außer Acht lässt. Und dann hat es auch so ein Endvotumsstil quasi. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Und dieser Prompt, der wird dann immer schleifenweise getestet, meistens von unseren studentischen Hilfskräften. Und genau, das ist so die Standardvorgehensweise für Klausuren, die ungefähr so 6 bis 8 Seiten Lösungsskizze haben. Bei den Fällen zum Beispiel bei Dr. Zwickel, die viel kürzer sind, ist das alles ein bisschen eingedampfter. Aber so muss man sich das vorstellen.
Verrückt. Ja, wie lange sitzt ihr denn dann an so einem Prompt?
Puh, das ist eine gute Frage, da das ja nicht die einzige Arbeit ist, die wir da machen. Ich würde mal schätzen, so, ich glaube, 4 Wochen Vorlauf bräuchte man schon für so eine Vorbereitung für eine Klausur. Genau, und den Prompt quasi dann initial aufzubereiten, vielleicht eine Woche und dann quasi immer wieder testen, nacharbeiten, dann so ungefähr vielleicht 3 Wochen. mit 4 Wochen kann man wahrscheinlich gut rechnen.
Da wird einem ja richtig bewusst, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, verrückt auf jeden Fall.
Ja, jetzt klangen ja gerade schon so ein paar Limitationen an und Dinge, die vielleicht noch nicht so gut klappen, sei es, dass wenn ein Fall besonders lang ist oder die Klausur besonders komplex. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich nochmal ganz kurz das Thema Objektivität aufgreifen und vielleicht an der Stelle, weil es ganz gut passt, die Studie von Clemens Hufeld von der LMU erwähnt haben. Sicherlich werden viele Studierende davon schon gehört haben. Zumindest in unserem Freundeskreis hat sich das schnell rumgesprochen. Bei der Studie ging es darum, also grundsätzlich Objektivität in der Klausurbewertung zu untersuchen, also gezielt von juristischen Klausuren. Da wurden, meine ich, 15 Klausuren mehrfach von verschiedenen KorrektorInnen bewertet. Und da kam dann das ja doch relativ erschreckende Resultat heraus, dass im Durchschnitt über 6 Punkte Unterschied in der Klausurbewertung ein und derselben Klausur waren. Und das ja lässt ja dann in jedem Fall mal den Schluss zu, dass irgendwie mehr an der Objektivität getan werden muss. Jetzt kann man sicherlich sagen, dass sich auch schon einiges getan hat, sei es durch das E-Examen alleine, das jetzt ja in vielen Bundesländern eingeführt wurde und insofern da das Schriftbild, das sicherlich ein großer subjektiver Faktor in der Bewertung war, schon mal wegfällt. Und dennoch ist es so, dass eine große Stärke sicherlich einer solchen KI ist, da für Objektivität zu sorgen. Was ich jetzt glaube und was, meine ich, auch ein Ergebnis dieser Studie gewesen ist, dass die Objektivität vor allem oder die fehlende Objektivität vor allem auch sich darauf zurückzuführen ist, dass von den KorrektorInnen häufig kein einheitlicher Bewertungsmaßstab oder Prüfungsmaßstab zugrunde gelegt wird. Und das meine ich insbesondere hinsichtlich der Gewichtung der Klausuren oder der, sei es der Argumentationsstruktur oder des Gutachtenstils oder inhaltlicher Aspekte, was die einzelnen Korrekturen mehr gewertet haben. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe in diesem Grundprompt, dann ist es ja so, dass da so ein einheitlicher Maßstab festgelegt wird. Würdet ihr sagen, dass das ganz maßgeblich zu eben so einer erhöhten Objektivität in der Klausurbewertung jetzt führt?
Also grundsätzlich kann man das, glaube ich, schon bestätigen. Also je nachdem, ob es eben diesen Bewertungsteil gibt oder nicht, kann man wahrscheinlich schon sagen, dass da natürlich irgendwas drinstehen muss. Also es geht nicht dieses einfach aus dem, ich meine, man kann es natürlich auch weglassen. Klar, dann hat man halt auch die Bauch-KI, sage ich mal, die Bewertung aus dem Bauch heraus, wie man es bei sich selber dann auch kennt, wenn man keine Vorgaben hat, was die Bewertung angeht. Ansonsten, was den Inhalt angeht oder das Feedback generell, ist es, glaube ich, viel auf das bezogen, was man eben im Jurastudium lernt, was man eh schon verinnerlicht hat, was man der KI eben erst beibringen muss. Also was bedeuten die verschiedenen Schritte des Gutachtenstils zum Beispiel? Genau, aber bei der Bewertung würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Alles, was man da reinschreibt, die Bewertungsschritte, vielleicht Rohpunkte oder sowas, klar. Das schafft natürlich eine Objektivität, die man auch dem menschlichen Korrektor an die Hand geben kann, aber oft auch ja nicht der Fall ist.
Ja, okay, dann kommen wir jetzt mal, wie eben schon angeteasert, auf ein paar Begrenzungen irgendwie zu sprechen, weil wenn es die nicht gäbe, würdet ihr ja wahrscheinlich nicht mehr dran arbeiten und alle würden schon fleißig mit DeepWrite ihre eigenen Klausuren irgendwie korrigieren. Deswegen, ja, vielleicht könnt ihr da einmal ein bisschen sagen, wo liegt denn gerade so vielleicht die Komplexitätsgrenze. Also es ist jetzt ja schon so, dass, das klang gerade schon so ein bisschen an, bekanntermaßen Juraklausuren auch in verschiedene Richtungen gelöst werden können und dann hier und da noch auch noch Sachen vertretbar sind, gerade wenn sie gut argumentiert sind. Wie sehr oder wie gut kann denn da schon reagiert werden auf vielleicht Lösungen, die so ein bisschen abseits von der Lösungsskizze sind, die ja dann noch nicht unbedingt eine durchgefallene Klausur bedeuten müssen?
Ja, also wie du gerade gesagt hast, ich glaube, so diese unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade von Klausuren und auch die Umfänge, sage ich mal, sind, glaube ich, so der begrenzende oder hauptsächlich begrenzende Faktor in dem Fall. Bei uns jetzt vor allem, wir haben keine Examensklausuren oder sowas, also es sind keine 5-Stunden-Klausuren vom Umfang her, also von der Länge A nicht und B auch so von den argumentativen Strängen ist es einfach bei weitem nicht so vielschichtig und deutlich begrenzter. Und dadurch, dass wir auch eben diese Musterlösung meistens mit integriert haben in dem Prompt, damit wir eben diese dieses Halluzinieren, sage ich mal, vermeiden, würde ich sagen, das ist in der Hinsicht auf jeden Fall so die größte Grenze oder größte Begrenzung. Und natürlich dadurch, dass wir jetzt kein eigenes Sprachmodell haben, ja, sind wir dadurch vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt, dass wir eben das nehmen müssen, was man am Markt hat, und mit den Trainingsdatensätzen eben genau dasselbe. Es ist eben ja von der Quantität her natürlich von einem selber abhängig, wie viel Datenmaterial man hat. Aber wie wir ja vorhin auch schon ja ein bisschen besprochen hatten, das mit den, sage ich mal, Qualitäten von den Gutachten beim Annotieren und von den Fällen. Als Ausgangspunkt war ja definitiv so, dass wir einfach viel zu wenig menschliche Ressourcen hatten, um eben so ein Vorgehen so stemmen zu können und eben so weiter irgendwie fortfahren zu können. Genau, deswegen würde ich sagen, das sind so die Hauptthemen, und sonst was wahrscheinlich bei anderen Projekten oder anderen Anbietern auch ist einfach, dass man natürlich dann von dem spezifischen Modell abhängig ist, dann natürlich Kosten hat, und genau, wir auch vor allem in unserem Fall eben keine Anbindung an juristische Datenbanken zum Beispiel haben. Und es generell, glaube ich, auch ja bekannt ist dabei, dass halt im deutschsprachigen Raum viel weniger Datensätze auch zum Training verfügbar sind, weil eben viele Sachen in juristischen Datenbanken sind oder auch mit Urteilen da nicht alles irgendwie öffentlich verfügbar ist. Deswegen genau, also einfach wahrscheinlich auch noch die Begrenzung auf den deutschsprachigen Raum könnte man da noch als Grenze sehen, vermutlich. Also es ist halt einfach nicht skalierbar, so wie jetzt mit Case Law im englischsprachigen Kontext.
Ja, wenn man da jetzt einmal ganz kritisch nachfragen wollte, könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass DeepRite an der Stelle das macht, was man von einem guten menschlichen Korrektor eigentlich gerade nicht möchte, nämlich dass einfach bloß Schlagworte aus der Lösungsskizze in der Klausur gesucht werden und dann abgehakt werden, sich aber inhaltlich unter Umständen mit der Argumentation gar nicht so sehr auseinandergesetzt wird, sollte die mal abweichen von der Lösungsskizze. Inwieweit ist das noch eine Limitation, und ist das vielleicht auch der Grund, würdet ihr sagen, warum DeepRites zentraler Einsatzbereich eben eher so dieser Klausurtrainer ist und noch nicht so sehr zur Benotung von der Klausur herangezogen wird?
Ja, ich glaube, also wichtig dabei, um das jetzt alles so einzuordnen, ist natürlich, dass es als Unterstützung gedacht ist und dass so dieser sichere Rahmen, in dem wir das praktisch loslassen auf Studierende, halt vor allem für Übungszwecke ist und nicht irgendwie für eine scharfe Bewertung natürlich. Und das Feedback zu so Übungszwecken dann natürlich super hilfreich sein kann und dann auch eher eine Chance ist, also auch selbst wenn da jetzt das Risiko ist, dass da irgendwie was Fehlerhaftes ausgespuckt wird, sage ich mal, hatten wir zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass dann Studierende zum Beispiel zum KI-Feedback sich gegenseitig ausgetauscht haben, dann darüber diskutiert haben und dann so waren, ach so, wieso ist denn das so und das bei mir irgendwie so. Genau, deswegen glaube ich, solange man das so in diesem Rahmen nutzt, ist es vermutlich, also macht das Spaß und ist, glaube ich, auch dann nicht wirklich so eine Begrenzung, weil man eben auch, wie ihr vorhin gesagt habt, natürlich nicht diese Bias hat, wenn man irgendwie die Schrift sieht und dann jemand auf den letzten 5 Seiten noch alles hingekrakelt hat und dann nur noch Stichpunkte irgendwie für das Ergebnis stehen zum Beispiel. Also da wird jetzt niemals eine KI sagen, völlig unbrauchbar oder sowas am Rand in Rot. Deswegen, genau, also ich glaube, es ist einfach wichtig, das in den Kontext zu setzen, dass bei uns beim Projekt halt vor allem der Fokus darauf liegt, dass es eben so ein Add-on zur Lehre sein soll und halt diese Feedback-Gap, also einfach dieses zeitnahe Feedback, was halt lernförderlich ist, dass das eigentlich geschlossen werden soll, erstmal primär.
Ja, das ist, glaube ich, fürs Lernen echt klasse. Also würde ich mir wünschen, dass sowas mir zum ersten Examen auch schon zur Verfügung gestanden hätte. Das hätte meinen Examensklausuren sicherlich auch ganz gut getan. Wenn wir jetzt gerade schon so über Feedback gesprochen haben und du sogar gesagt hast, dass das fast auch ein bisschen Spaß machen kann, wie sieht dann so ein Feedback aus? Also ist das dann auch durchaus irgendwie mit Lob versehen oder wie muss ich mir das vorstellen, dass wie sieht das aus? Wenn auch irgendwie, ja, erzählt erstmal und dann kann ich ja auch noch nachfragen.
Ja, gerne. Also Lob ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber die Sprache der KI ist schon eher positiv als negativ. Das kann natürlich auch an den Vorgaben im Prompt liegen. Wir haben es tatsächlich noch nicht ausprobiert, auch mal reinzuschreiben, sei böse oder sowas. Genau. Also man muss sich das schon eigentlich so vom Stil her wie ein positiv formuliertes Endvotum vorstellen.
Okay, aber so werden dann da auch irgendwie Randbemerkungen vorgenommen oder irgendwie an den jeweiligen Stellen auch irgendwie kann man sehen, oh hier genau an dieser Stelle habe ich irgendwie einen Fehler gemacht, oder ist das wirklich in einem Votum unten drunter nur zu sehen?
Genau, man sieht es quasi leider nur als Endvotum. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass manchmal diese Fälle so strukturiert und aufgeteilt werden. Dann hat man das Endvotum für verschiedene Sinnabschnitte. Oft bietet sich zum Beispiel an Zulässigkeit, Begründetheit. Oder jetzt hatten wir eine Klausur bei der HVD mit verschiedenen Bescheiden und da gab es jeweils zwei Fragen zu den jeweiligen Bescheiden und dann konnte man das pro Bescheid zum Beispiel aufteilen. Dann hat man natürlich schon so ein bisschen ein aufgeteilteres Feedback, aber Randbemerkung in dem Sinn nicht. Wir sagen nachher auch noch was zur Kooperation mit der Uni Bielefeld und Lexmeer. Da haben wir so ein Pilotprojekt, da ist zum Beispiel die Klausurenkiste involviert und die sind mehr so, die machen das quasi pro Abschnitt und kommen dann mehr an diese Randbemerkung ran. Das ist so ein bisschen eine Frage des Konzepts, würde ich sagen.
Mhm. Vielleicht noch eine letzte Frage inhaltlich zu diesem Votum. Also sind denn dann da auch irgendwie sowas, also Formulierungsvorschläge zum Beispiel irgendwie mit enthalten schon? Also das, weil ja eben nicht bloß eine inhaltliche Korrektur vorgenommen wird, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sondern beispielsweise auch der Gutachtenstil, wie stringent und vielleicht auch die Argumentationstechnik und sowas bewertet wird. Genau, also es werden dann auch konkrete Vorschläge gemacht, was an der Stelle hätte besser formuliert werden können. Kann das DeepRight auch schon?
Auch das kommt manchmal nicht ganz steuerbar. Es gibt tatsächlich auch dazu einen kurzen Abschnitt im Prompt, um eben so ein bisschen diese Randbemerkung zu imitieren, dass quasi Teile aus der studentischen Antwort kopiert bzw. zitiert werden sollen und dann quasi direkt auch auf diese Teile eingegangen werden soll und dass auch Lösungsvorschläge gemacht werden sollen. Das passiert manchmal gut, manchmal schlecht. Die KI orientiert sich dabei natürlich vor allem an der Musterlösung und gibt dann meistens als Lösungsvorschlag das aus, was in der Musterlösung eben steht.
Okay, cool. Ja, du hattest es ja vorhin schon ein bisschen angeteasert mit dem Pilotprojekt aus Bielefeld. Dann wäre jetzt meine Nachfrage einfach, wo aktuell die Einsatzbereiche schon sind von DeepRight und welche Kooperation das genau ist.
Genau, also wie gesagt, wir haben Kooperation mit der FAU, wir haben eine Kooperation mit der HFWD, wir arbeiten bald mit der Uni Würzburg zusammen und dann gibt es eben noch dieses Projekt mit der Uni Bielefeld, mit Lexmeer, das ist ein Unternehmen, das ist ein Startup, die ein digitales Gesetzbuch auf den Markt gebracht haben, da auch im Austausch sind, kommt vielleicht dann auch irgendwann mal im Examen, mal schauen, wie sich die Prüfungsämter dazu äußern werden. Genau, und dann eben mit zwei KI-Korrektoren, einmal Klausurenkiste und einmal wir. Genau, das Projekt läuft jetzt seit letztem Jahr. Ich weiß gar nicht genau wann. Ich würde mal so September schätzen. Und es gibt verschiedene Phasen in dem Projekt. Phase 1 war jetzt einfach mal so eine Pilotphase, würde ich mal sagen. Eine voll digitale Klausur wurde da angeboten. Also sie wurde am PC geschrieben mit dem Tool, was auch im Staatsexamen eingesetzt wird. Es wurde dann mit dem digitalen Gesetzbuch von Lexmeer gearbeitet und im Nachhinein gab es eine menschliche Korrektur und eben zwei KI-Korrekturen, einmal von uns und einmal von Klausurenkiste. Das waren, glaube ich, 14 Klausuren ungefähr, also ein relativ kleiner Batch. Das soll sich ein bisschen ändern in der Phase 2 des Projektes. Da machen wir das mit der LMU zusammen. Da soll es dann auch vertieft in die Bewertung gehen. Es gibt ein Rohpunkteschema. Also dieser Bewertungsaspekt ist da für uns eigentlich so ein bisschen auch Pilotprojekt und wir probieren es da so ein bisschen aus. Genau, und da soll es dann, glaube ich, auch so über 100 Studierende geben. Also schon mal repräsentativer.
Ein wenig größer sozusagen. Ja. Cool. Ja, dann vielleicht einmal direkt die Nachfrage, wie ist das Feedback von den bisherigen Probanden so gewesen?
Feedback haben wir tatsächlich noch nicht erhalten. Die haben jetzt erst die KI-Korrekturen erhalten und wir haben noch keine Rückmeldung.
Okay, da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem schon Learnings daraus gezogen. Also wo seht ihr Verbesserungspotenzial? Was läuft noch nicht so gut?
Ja, genau. Also zum einen kann man sagen, dass das so ein bisschen Labor-Setting war und nicht ganz den Realbedingungen entsprach, weil wir die quasi Lösung der Studierenden selber eingegeben haben. Wir haben die Klausur nicht quasi direkt bei uns zum Beispiel im Tool geschrieben, sondern wir haben das dann im Nachhinein gemacht. Die haben die Klausur erst geschrieben und dann haben wir das nachher eingefügt. Dann natürlich die kleine Gruppe, nicht ganz repräsentativ. Das Feedback war auch ein bisschen generischer als das zum Beispiel von Klausurenkiste, weil es natürlich auf den gesamten Fall bezogen ist und nicht für die einzelnen Prüfungspunkte, zum Beispiel in der Zulässigkeit, Stachhaftigkeit etc. Dann haben wir auch festgestellt, dass viel Potenzial gibt im Bereich der Normzitate, auch zum Beispiel was eine analoge Anwendung angeht. Dazu steht zum Beispiel auch nichts im Prompt drin. Muss man als Jurastudent auch erst lernen, muss man der KI wahrscheinlich dann auch erst beibringen. Dann würde der Prompt weiter explodieren. Und es gab in der Klausur, es war eine Klausur aus dem Zwangsvollstreckungsrecht und es gab verschiedene Argumentationsstränge, was die verschiedenen Anknüpfungspunkte anging, aber quasi keine großen abweichenden Lösungen. Also in dem Sinne auch nicht vergleichbar, zum Beispiel mit einer Examensklausur. Genau, also das Feedback muss auf jeden Fall in der Tiefe, muss das besser werden. Das hat noch lange nicht die juristische Präzision, die wir gewohnt sind, zumindest im Studium, nicht bei jeder Korrektur. Genau, und was natürlich auch Potenzial hat, ist zum Beispiel, dass man die technischen Mittel da weiter ausreizt und vielleicht verschiedene Modelle für verschiedene Tasks innerhalb einer Korrektur verwendet, zum Beispiel für die Normzitate. Ein kleineres Modell nimmt, das effizienter ist, aber genau diesen Teil eben sehr gut kann. Genau, das ist, glaube ich, das, was wir so mitgenommen haben.
Okay, du hattest es gerade schon gemeint, dass bei gewissen Sachen einfach so viel mitgedacht werden muss und so viel, ja, zusätzliche Informationen in den Prompt mit aufgenommen werden können, dass es theoretisch explodieren kann. Jetzt mal ganz blöd gefragt, gibt es Limits, die so ein Prompt irgendwie erreichen kann oder wie sieht es da aktuell aus?
Also es gab mal ein Limit mit irgendwie 32.000 Tokens, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nagel mich nicht drauf fest. Mittlerweile sind die Limits, glaube ich, so groß, dass das zumindest nach unseren Erkenntnissen bisher kein Problem mehr darstellt. Also man könnte da weiter reinschreiben. Alex hat was zu sagen.
Ja, ich glaube, also ich meine, es gibt auf jeden Fall noch so ein Kontextfenster, was man praktisch überreizen kann. Also das heißt, also man hat ja diese Begrenzung einfach durch diese Tokens, dass eben nicht alle Informationen auf einmal verarbeitet werden können. Und ich glaube aber, dass das bei sehr großen Fällen, also bei so, das muss sich dann wahrscheinlich um hunderte Seiten an Schriftsätzen handeln. Ich glaube, dass es da auf jeden Fall Beschränkungen gibt. Also wenn da dann viele irgendwelche Urkunden oder E-Mails oder was auch immer, irgendwelche Dokumente mit drin hängen.
Und was man natürlich auch hat, faktisch ist, umso mehr man da reinschreibt, umso mehr gehen andere Sachen natürlich unter. Also das merkt man schon auch, umso größer dieser Prompt ist, umso mehr gehen teilweise Sachen verloren. Die muss man dann auch mehrmals reinschreiben, wenn man die besonders beachtet haben möchte.
Okay, dann ist die Gewichtung offensichtlich da auch ein großer Faktor. Ja, und wahrscheinlich wird es auch einfach irgendwann zeitlich überhand nehmen, alle Eventualitäten mit reinzubringen. Und ja, da kann ich mir vorstellen, ja, dass das noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen wird. Thema Zeit, nächste Frage, wann steht DeepRite Studierenden Referendaren eigentlich zur Verfügung? Gibt es da schon irgendwas Absehbares?
Also das Tool kann eingesetzt werden zum jetzigen Zeitpunkt, mit unserer Unterstützung eben bei der Spielerstellung, beim Prompting. Es soll auch kostenlos sein und bleiben, sofern irgendwie halt Grundkosten irgendwie nicht abgedeckt sind. Zum Beispiel, wenn wir weiterhin bei Modellen von OpenAI bleiben würden, müsste das vielleicht dann durch Projektpartner irgendwie abgedeckt werden. Ansonsten läuft das Projekt ja im November 2025 aus. Und es hängt damit natürlich auch so ein bisschen, wenn wir diese maßgeschneiderten Lösungen beibehalten wollen, von den Personalmitteln ab. Genau, das Tool arbeitet jetzt ja vor allem mit ClassX, soll aber auch in VIPs integriert werden. Das ist quasi so ein Teilbereich von StudIP, also so ein Lernmanagementsystem, was an vielen Unis eingesetzt wird. Und dann hängt es natürlich da auch vom Einsatz an der jeweiligen Uni ab, ob die eben mit StudIP oder VIPs arbeiten.
Okay, jetzt haben wir den Blick ja schon so ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Ich würde den gern jetzt ganz spekulativ mal noch weiter in die Zukunft richten und mal so ganz direkt und naiv fragen, was ihr denn denkt, wie sich das jetzt so in beispielsweise 50 Jahren entwickeln könnte. Also wie das, wie eine Klausurkorrektur dann abläuft. Ob ihr sagt, das ist schon absehbar, das dauert vielleicht auch nur noch 2, 3, 4 Jahre und da wird es dann schon einen großen Sprung geben. Ja, das würde ich gerne einfach mal an euch geben.
Ja, also eigentlich wie Alex vorhin schon ein bisschen angesprochen hat, es gibt da faktische Limitationen, es gibt rechtliche Limitationen. Wir glauben nicht, dass die menschliche Korrektur vollkommen ersetzt wird. Wir sind mal gespannt. Auf jeden Fall kann die KI da viel unterstützen und vielleicht auch gibt es ein Zusammenspiel zwischen KI und Mensch, was vielleicht auch einfach die Arbeit des Menschen dann effizienter machen könnte und den Fokus zum Beispiel auf die besonderen Aspekte der menschlichen Korrektur wie Flexibilität und eben das Know-how auch bei abweichenden Lösungswegen irgendwie darstellen konnte. Also da in die Richtung kann das auf jeden Fall gehen. Dazu muss aber auf jeden Fall, muss ich was tun bei den Datensätzen. Es muss sich auch was tun, was zum Beispiel die Förderung angeht. Es gab auch ein Impulspapier von Stifterverband, die fordern, ich glaube, eine Milliarde Euro für KI-souveräne Hochschulen, sagen da auch, dass der Bedarf an KI quasi gar nicht richtig erkannt wird und auch nicht mit konkreten Ideen und Maßnahmen umgesetzt wird. Und dann gibt es natürlich so Sachen wie die KI-Verordnung, die auch rechtliche Limitationen setzen. Und da müssen wir auf jeden Fall mal sehen, wie offen oder nicht offen wir da in Zukunft mitgestalten können. Genau, da lassen wir uns auf jeden Fall überraschen.
Aber ich glaube, in der Regel, also tendenziell würde ich auch sagen, es gibt sehr viel Potenzial. Aber also wenn ich jetzt so aus meiner eigenen Studieperspektive, sage ich mal, da drauf schaue, dann glaube ich, sind so die ersten, zumindest so kurzfristigen Wünsche, die sich bei vielen, glaube ich, deutlich machen, sowas halt eben wie eine digitale Klausur, dass man die am PC schreiben kann. Also was es ja schon in einigen Bundesländern gibt, in Bayern jetzt im ersten Examen zum Beispiel noch gar nicht. Oder eben dann halt so eine Einbindung von so einem digitalen Gesetzbuch oder dass man auch eben dann eine vollständig digitale Korrektur erhält. Aber ja, ich glaube, das hängt von sehr vielen Variablen ab. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie so in den letzten 100 Jahren, so wenn man zur Jureform guckt, zu dieser Studie oder dieser Erhebung, die die hatten, rausgekommen ist, dass die letzten 100 Jahre sich eigentlich nicht wirklich was geändert hat an der juristischen Ausbildung, ist halt die Frage, was da in nächster Zeit kommen wird. Nur mit dem einzigen Unterschied, glaube ich, wenn wir jetzt 100 Jahre oder 50 Jahre in die Zukunft schauen, dass einfach der technische Fortschritt, vor allem jetzt so in Bezug auf KI, einfach viel schneller vonstatten geht, weil vor ein paar Jahren war es halt, glaube ich, so, dass wahrscheinlich so alle 5 bis 10 Jahre irgendwie eine größere Neuerung kam und alle diesen Wow- und Aha-Effekt hatten. Und mittlerweile dieser Zyklus einfach ja mega verkürzt ist, dass wir irgendwie alle paar Monate so eine krasse Neuerung haben, sage ich mal, und damit ja eigentlich auch steht und fällt, wie wir so das Berufsbild, also zumindest das klassische Berufsbild oder generell unsere Professionen so definieren werden und wie wir dann auch tatsächlich irgendwie so arbeiten werden, weil das Studium ja dann eigentlich das widerspiegelt, was dann eigentlich unsere Kernkompetenz sein wird. Und so wie es jetzt gerade aussieht, denke ich, ist es auch so der Fokus auf der Subsumption. Aber ich glaube, dass das so eine Frage ist im Klausurkontext und Prüfungskontext generell, die nicht nur eben Jura und Rechtswissenschaft ja beschäftigt, sondern viele aus der ganzen Bildungslandschaft, wo halt verschiedene Ansätze entwickelt werden, wo, glaube ich, auch andere Disziplinen sagen, okay, wir verfolgen jetzt vielleicht mehr so Portfolio-Ansätze oder irgendwie so beobachtendere Formate, wo man irgendwie sagt, okay, ich sammle so Leistungsnachweise über einen bestimmten Zeitraum und messe daran dann irgendwelche Leistungen und dann eben vielleicht einfach in 50 Jahren so das Format Staatsexamen auch einfach überholt sein könnte und vielleicht wir dann auch sagen, okay, das ist eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß. Aber jetzt bin ich ein bisschen, abgedriftet. Ja, ich glaube also, der erste Schritt ist wahrscheinlich erstmal in Richtung Digitalisierung voranzukommen.
Absolut. Also ich meine, es ist ja unstrittig, dass wir im Bereich Jura vor allem einfach einen großen Digitalisierungsbedarf und vor allem auch eine Chance sehen können. Ja, Thema handschriftliche Klausuren, brauchen wir nicht reden, ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, aber wird natürlich immer noch teilweise zumindest praktiziert.
Ja, ich finde es auch unheimlich, also auch wenn wir das Gespräch gerade so ein bisschen gedriftet ist, nicht mehr Richtung von der Klausurkorrektur weg zur Klausurbearbeitung, aber gerade durch so eine durch so neue technische Möglichkeiten bedingt das ja eben auch das. Und ich finde es schon auch sehr spannend, was du gerade angerissen hast, sich auch grundsätzlich zu fragen, inwieweit wir hin von so einem antwortbasierten Klausurmodell vielleicht sogar irgendwann hinkommen müssen zu einem fragebasierten Klausurmodell. Weil wenn irgendwann ganz alltäglich auch im Beruf des Praktikers die Herausforderung darin besteht, solche Large Language Models beispielsweise die richtigen Fragen zu stellen und dann aus den Antworten was Brauchbares zu machen, dann sollte das ja auf jeden Fall auch was sein, was vielleicht in Klausuren irgendwann abgefragt wird. Und da kann man sich ja schon auch fragen, ob nicht sowas Gegenstand von einer Klausurbearbeitung auch irgendwann sein muss. Also auch wenn das jetzt nicht ganz das Thema
ist. Da kann ich dich beruhigen, Johannes. Das wird noch kommen. Du wirst noch Kautelarrecht bekommen und da wirst du dann noch genügend Gelegenheit haben, solche Fragen zu beantworten. Okay, dann vielleicht die nächste Frage. Ihr habt ja schon erzählt, das Projekt ist im November vorbei. Mal angenommen, es wäre es nicht. Wo würdet ihr sagen, könnte die Reise noch hingehen? Was sind Sachen, die ihr einfach gerne noch angehen wollen würdet? Und inwieweit auch vor allem hat sich bisher eigentlich schon das Ziel verändert? Also von Anfang des Projekts bis jetzt?
Also das initiale Ziel hat sich eigentlich bisher kaum verändert, würde ich sagen. Erstens, weil es im Antrag sehr offen formuliert war und zweitens, weil es durch die großen Sprachmodelle eigentlich eher befeuert wurde als gebremst, auch wenn die Arbeitsweise sich ein bisschen verändert hat. Wenn das Projekt nicht vorbei wäre, dann würden wir auf jeden Fall schauen, dass wir den Prompt weiterentwickeln. Wie wir schon gehört haben, ist da immer viel Potenzial bei den großen Sprachmodellen. Wir würden es gerne auch auf andere Anwendungsfälle ausweiten. Man könnte das System auch ein bisschen verändern, zum Beispiel hin zu diesem RAG-System, dass man quasi auch auf, in Anführungszeichen, Trainingsdaten zugreift, die also nicht zum Training der KI, sondern nachher bei Anwendung der KI verwendet werden. Da könnte man dann quasi auch besser auf abweichende Lösungsskizzen oder Lösungswege der Studierenden reagieren, weil das juristische Wissen dann einfach präsenter vorhanden ist und abrufbarer ist. Dann könnte man längere Klausuren bearbeiten, dann könnte man komplexere Klausuren bearbeiten, vielleicht sogar Richtung Examensniveau, vielleicht sogar Richtung zweites Staatsexamen. Auch da ist sicherlich Potenzial. Genau, und was natürlich auch ein Teil ist, den wir bisher noch gar nicht so angesprochen haben, die rechtliche Begleitung des Projekts ist natürlich auch Teil unserer Arbeit. Also die ganze Forschung Richtung KI-Verordnung, gerade im Hochschulbereich, da sind viele Fragen unbeantwortet. Auch im Urheberrecht tut sich einiges. Genau, Datenschutzrecht natürlich sowieso immer. Also da ist auch viel Potenzial noch. Genau, und was man sich auch überlegen könnte, wenn man vielleicht wieder einen Ticken zurückdenkt und diese digitale Klausur noch nicht in 10 Jahren im Aufmarsch ist in allen Bundesländern, kann man natürlich auch an sowas wie smarte Texterkennung und dann quasi einfach das quasi abcutten und die Texterkennung mit in die KI-Korrektur aufnehmen. Dann wird der Text direkt erkannt, dann wird da direkt korrigiert und vielleicht sogar die Randbemerkungen von irgendwelchen Korrektoren ausgelesen. Da ist sicherlich dann auch Potenzial. Also da kann man, glaube ich, in alle Richtungen denken.
Ja, auf jeden Fall vielfältige Einsatzbereiche, die noch ausgeschöpft werden könnten.
Ja, und also trotzdem ist es jetzt ja so, und mit der Frage können wir vielleicht auch so langsam zum Ende kommen. Wir sprechen ja auch jetzt immerhin schon beinahe eine Stunde. Wenn man sich so anguckt, das klang ja auch schon an, und hattest du, Alexandra, ja auch gesagt, dass sich unheimlich viel tut jetzt gerade. Und gerade so, wenn man da als Laie drauf guckt und im alltäglichen Bereich irgendwie ChatGPT, das kann ja schon unheimlich viel. Also wenn ich ChatGPT irgendwie, auch sei es irgendwie mit einem emotionalen Problem konfrontiere, kommen da ja schon beeindruckende Lösungsvorschläge. Das scheint ja erstmal, sollte man meinen, komplexer zu sein vielleicht als irgendwie, weiß ich nicht, ein Gutachtenstil. Aber trotzdem haben wir jetzt ja auch herausgearbeitet, dass da noch ganz schön viel Schwierigkeiten auch bestehen für so eine KI und für LLMs mit sowas umzugehen. Wie erklärt ihr euch das ausgerechnet? Und ihr habt ja vielleicht auch sogar den Vergleich ganz gut zu Wirtschaftswissenschaften und zu anderen Klausurtypen, wo ja das auch zum Einsatz kommt, DeepRide. Ich weiß nicht, das könnt ihr vielleicht auch damit mal mit beantworten, inwieweit die juristische Klausur da sogar die größten Schwierigkeiten bereitet. Ja, wie erklärt ihr euch das? So als abschließende Frage.
Ja, ich glaube, man kann das wahrscheinlich an zwei Sachen vor allem festmachen. Also ich glaube einmal, dass ja der Zugriff auf juristische Datenbanken zumindest in Deutschland sehr eingeschränkt ist. Also eben einfach die Datensätze nicht so verfügbar sind wie zum Beispiel im englischsprachigen Raum, wo man so öffentliche, wie so Beispiel Trainingsdatensätze hat für verschiedene Themen. Also da gibt es zum Beispiel, ich glaube für Merger Agreements oder sowas, so einen kompletten eigenen Datensatz, den man sich so runterladen kann, dann seine eigenen Modelle feintunen kann. Wenn man halt jetzt nicht gerade zum Beispiel eine Kanzlei ist oder so, die auf total vielen Schriftsätzen sitzt oder halt eben auch keine annotierten Fälle oder Gutachten hat. Und dann der zweite Punkt, würde ich sagen, ist, dass halt einfach Sprachmodelle ja Sprache statistisch verarbeiten und eben einfach nicht so verstehen wie ein Jurist oder eine Juristin oder auch noch Studierende. Und man da natürlich irgendwie Mustererkennung hat, aber alles, was dann auf der Subsumptionsebene, also eigentlich so auf Metaebene sozusagen passiert, das ist sehr schwierig irgendwie zu, ich sage mal in Anführungszeichen, zu übersetzen. Weil eben dieses Verständnis, also diese Normlogik, dieses Verständnis für Dogmatik und sowas einfach nicht gegeben ist, also es stand jetzt. Und dieses Subsumptionsdenken so im klassischen Sinne, was ein Mensch einfach lernt und auch immer besser wird, je öfter man das macht und dann halt auch in den sozialen Kontext vielleicht irgendwie eingliedert und einfach dieses rechtliche Verständnis im engeren Sinne, ich glaube, dass das einfach fehlt. Also vor allem dann bei irgendwelchen auslegungsbedürftigen Rechtsbegriffen oder wenn man irgendwelche interessengeleiteten Abwägungen macht oder einfach Kontextwissen braucht.
Also was man vielleicht auch noch hinzufügen kann, ich meine, die schiere Länge der Klausuren ist auch einfach sicherlich irgendwie eine Hürde. Wenn man jetzt, also ich habe jetzt noch nie eine wirtschaftswissenschaftliche Klausur geschrieben, aber die arbeiten natürlich auch mit so kleinen Fragen und Antworten, wo man dann eben nicht gleich 15, 20 Seiten schreibt, wie das bei uns im Examen einfach der Regelfall ist.
Ist ja vielleicht auch zum Abschluss ganz beruhigend zu hören, dass wir nicht befürchten müssen, in den nächsten 3, 4, 5 Jahren ersetzt zu werden, weil die KI schon unsere gesamte Tätigkeit besser ausüben kann, als wir das können. Deswegen ist es doch vielleicht eine ganz positive Note, auf der wir am Ende enden können. Ja, also ich kann von meiner Seite aus nur sagen, dass ich das einen sehr spannenden Einblick finde und man immer leicht irgendwie fordert, dass mehr Objektivität in die Klausurbewertung gehört, gerade wenn man selbst sich mal irgendwie ungerecht bewertet gefühlt hat. Und es ist unheimlich spannend gewesen, da mal einen Blick hinter die Kulissen sozusagen bekommen und zu verstehen, welche Schwierigkeiten das eigentlich mit sich bringt. Also von meiner Seite aus, vielen Dank.
Ich wollte auch noch sagen, also wie du schon angeteasert hattest vorhin, beziehungsweise wie du schon gesagt hattest, ich bin sehr, sehr traurig drum, dass wir das nicht in unserer Studien- und Referendarszeit hatten, dieses Tool, weil ich glaube, dass da wirklich sehr, sehr viel Potenzial drin liegt. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn es doch noch weitergehen sollte, wer weiß, an dieser oder anderer Stelle. Vielen Dank euch auf jeden Fall schon mal jetzt für diese Stunde, die ihr euch Zeit genommen habt.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön.